Ja, guten Morgen auch von mir. Als erstes noch ein paar Sätze zu meiner Person. Ich verspreche aber, ich mache es möglichst kurz, sonst kriege ich auch nach dem Mittagessen spätestens einen Mecker von meiner Frau. Die mag lange Predigten, nee, nicht so. Mein Name ist David Schmidt, ich bin 24 Jahre alt und bin verheiratet mit der wunderhübschen Julia hier vorne in der ersten Reihe. Und ich studiere in Eversbach Theologie seit 2014. Letzte Woche bin ich frisch mit meinem Semester in den Aufbaustudiengang zum Master in evangelischer Theologie gestartet. Hier in Dillenburg wohnen wir seit Sommer letzten Jahres, also schon ein gutes Jahr. Der Uwe hat es schon gesagt, ab und zu waren wir hier vorne und haben rumgeklimpert. Außerdem sind wir regelmäßig auch noch während dem Gottesdienst oben, betreuen dort die Preteens, also die zwischen 11 und 13, die noch nicht in den biblischen Unterricht gehen, aber im KIGO schon alle Geschichten auswendig kennen. Mit denen beschäftigen wir uns dann Sonntagmorgens. Es soll heute unter anderem um Enttäuschungen gehen und all diejenigen von Ihnen, die sehr viel Wert darauf legen, möglichst höflich angesprochen zu werden und mit Sie und Herr und Frau, die muss ich leider gleich zu Beginn meiner Predigt einfach mal kurz enttäuschen, damit wir alle so ein bisschen auf demselben Level sind und wissen, wie sich das anfühlt, wenn man enttäuscht wird. Denn die nächsten Minuten werde ich leider nur noch du und ihr sagen. Ich hoffe, es ist trotzdem was dabei für dich und euch. Wenn nicht, dann stehe ich nachher irgendwo da hinten, dann könnt ihr da euren Frust loswerden. Auch darum soll es heute nämlich gehen. Worauf habt ihr euch zuletzt so richtig gefreut? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht auf Weihnachten anspielen, das hat noch ein bisschen Zeit, auch wenn ich zu Hause schon die ersten Lebkuchen verdrückt habe diese Woche. Aber ich hoffe doch sehr, dass es noch mehr gibt, worauf man sich freuen kann in unserem Leben, als nur der nächste Schubkommerz an Weihnachten. Es waren ja noch nicht so lange her, für uns Studenten noch weniger lang als für die Schüler, Ferien. Und es soll auch irgendwo Sommer gewesen sein in Deutschland, habe ich gehört. Ab und zu war es ja hier auch schön zum Glück, da war ich allerdings nicht da. Vielleicht hast du dich total gefreut auf deinen Urlaub, kann ja sein. Ich habe mich sehr gefreut auf meinen Urlaub dieses Jahr und er war sogar sehr schön. Wir waren eine Woche an der Ostsee und eine Woche im Allgäu, leider nicht am Stück, sondern getrennt. Aber das wäre sehr schön. Und da habe ich mich lange drauf gefreut und der Volksmund sagt ja auch, Vorfreude ist die schönste Freude. Aber Vorfreude birgt immer auch so ein gewisses Risiko, enttäuscht zu werden. Vielleicht hast du dich auf deinen Urlaub auch schon ganz lange gefreut und dann hat es aber zwei Wochen lang geschüttet wie aus Eimern. Das wäre so eine klassische Enttäuschung auf ganzer Linie. Ich bin mir sicher, ihr versteht alle, was ich meine, wenn ich von solchen Enttäuschungen rede. Und ihr könnt euch erinnern an die ein oder andere Enttäuschung, die ihr in eurem Leben aushalten musstet. Enttäuschungen, die ziehen einen irgendwie runter. Die treffen mich persönlich immer ziemlich hart. Die machen mich irgendwie matt und kraftlos. Ich habe dann überhaupt keine Lust mehr auf gar nichts. Am liebsten würde ich mich den ganzen Tag in eine Decke einrollen und nur auf dem Sofa hin und her wippen, bis alles wieder besser wird. Der Frust drückt mich nach unten, alles wird schwer und dunkel. Manchmal schwingt das Ganze um, dann werde ich reizbar und aggressiv. Das ist aber genauso unangenehm. Aber noch schlimmer als den Frust, als die Enttäuschung selber, finde ich manchmal das, was die Enttäuschung mit mir macht, auf lange Sicht. Man könnte sagen, die Langzeitfolgen der Enttäuschung. Wenn mich eine Sache richtig enttäuscht hat, fällt es mir beim nächsten Mal unglaublich schwer, mich wieder neu zu motivieren. Die Vorfreude, die ich eigentlich sehr genieße, die will sich dann irgendwie nicht einstellen. Stattdessen nagt an mir so diese ständige Angst, nochmal enttäuscht zu werden. Ich komme dann ins Zweifeln daran, dass das Ganze überhaupt eine gute Idee war und rede mir ein, es kann eigentlich sowieso schon nichts mehr werden. Einige Jahre lang habe ich mir genau auf diese Art und Weise tatsächlich so ziemlich alle Erwartungen und damit jede Vorfreude abgewöhnt. Man könnte spitz formuliert sagen, ich habe eigentlich nichts mehr erwartet vom Leben. Einfach vor mich hingelebt. Und erst in den letzten Jahren ist es mir wieder gelungen, den Mut zu finden, um mich auf Dinge zu freuen, mir wieder Ziele und klare Erwartungen auch zu setzen und das zuzulassen. Der Predigtext, den ich heute mitgebracht habe, erzählt eine ähnliche Geschichte. Sie handelt von Enttäuschung, von Zweifeln und von der Kraft des Glaubens. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, die Kapitel 9, die Verse 14 bis 27. Als sie zu den anderen Jüngern kamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Auf den ersten Blick kommt einem das vor wie eine Heilungsgeschichte, die man ja eigentlich ständig findet, gefühlt in der Bibel. Und die ähneln sich auch alle unglaublich stark. Jesus kommt irgendwie an einen neuen Ort, die Menschen hören davon, kommen in Scharen zu ihm. Auch die, die Sorgen und Nöte haben, sind dabei. Die Kranken und Gebrechlichen kommen und wünschen sich Heilung. Ein Einzelfall wird beschrieben. Jesus nimmt sich eine Person aus der Menge und heilt oder hilft ihr. Und dann sind natürlich alle unglaublich begeistert davon, wie mächtig Jesus ist. Und keine Frage, auch in dieser Geschichte zeigt sich doch Jesus als von Gott bevollmächtigter und gesandter Messias, als der gesalbte Gottesknecht, der Blinde sehend macht, der Lahme wieder gehen lässt und sogar Tote und Totgeglaubte wieder ins Leben zurückbringt. Doch bei genauerem Hinsehen stellt man fest, hier geht es nicht nur darum, wie mächtig Jesus ist. Wir werden mit hineingenommen in eine Geschichte um Enttäuschung, Zweifel und das Ringen um neuen Glauben. Alles drei sind Zustände des menschlichen Lebens, so will ich es mal nennen. Und ich bin überzeugt, zu jedem dieser Zustände können wir heute Morgen etwas mitnehmen. Zum ersten vielleicht Enttäuschung aushalten. Ich weiß nicht, ob das immer so sein muss, aber hier in der Geschichte scheinen diese drei Zustände so aufeinander zu folgen. Und alles fängt damit an. mit der Enttäuschung. Ich lese nochmal ab Vers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Jesus kommt hier zurück von dem, was davor passiert ist. Er hatte seine drei besten Freunde mit auf den Berg genommen und dort haben Petrus, Johannes und Jakobus, so heißen sie, einen Einblick bekommen in die Herrlichkeit Jesu. Die anderen Jünger sind wahrscheinlich am Fuß des Berges geblieben und haben gewartet. Wie immer hat sich schnell rumgesprochen in der Gegend, dass Jesus da ist. Die Leute strömen aus den umliegenden Dörfern herbei. Sie wollen Jesus endlich mit eigenen Augen sehen. Vielleicht interessiert sie auch, was er zu sagen hat. Ob er wirklich so vollmächtig reden kann, wie das alle behaupten. Vielleicht waren sie auch krank oder in einer anderen Form in Not und hatten die Hoffnung, dass Jesus ihnen helfen kann. Und während Jesus auf dem Berg war, sich wie so oft zurückgezogen hat, haben sie sich einfach mal an seine Freunde drangehängt, sich um diese Jünger gesammelt und die mit ihren Fragen gelöchert, bedrängt und ja, ihnen vielleicht auch auf den Zahn gefühlt. Als seine Schüler waren seine Jünger auch seine Vertreter, wenn er alleine sein wollte, wenn er sich zurückgezogen hat, um zu beten oder Ruhe zu suchen. Wie sehr sich die Menschen auf Jesus freuen, wird klar, als er vom Berg herunterkommt. Sobald die Leute ihn sehen, rennen sie zu ihm hin und sind hellauf begeistert von ihm. Das zeigt doch, was für unglaublich hohe Erwartungen sie an ihn und an seine Person haben. Aber Vorfreude und Erwartungen bringen eben nicht nur gute Laune mit sich. Jesus merkt sofort, dass ihm da nicht nur Begeisterung entgegenschwingt. Er hakt nach. Er fragt, was denn in seiner Abwesenheit die Gemüter so erhitzt hat. Und einer aus der Menge antwortet ihm, obwohl er vielleicht eher seine Jünger gefragt hat. Der Mann platzt einfach damit raus. Er scheint ein liebevoller Vater zu sein. Er hat seinen Sohn dabei und der hat immer wieder Krampfanfälle, weil er von einem bösen Geist besessen ist, heißt es hier im Text. Auch dieser Mann hat von Jesus gehört und obwohl ihm bisher niemand helfen konnte und niemand seinem Sohn irgendwie Besserung verschaffen konnte, macht sich dieser Mann doch auf, um sich von Jesus helfen zu lassen. Er war wie alle anderen voller Hoffnung darauf, Jesus zu begegnen. Wie unglaublich tief muss seine Enttäuschung gewesen sein, als die Jünger es nicht schaffen, seinem Sohn zu helfen. Jesus war noch gar nicht da, er war noch auf dem Berg und alles, was dem Mann übrig blieb, war es, seine Enttäuschung auszuhalten. Als ich vor 3 Jahren hier nach Hessen kam, um mein Studium in Eversbach anzufangen, habe ich mich unglaublich darauf gefreut, dass ich jetzt einfach mal weiß, was die nächsten 3 Jahre in meinem Leben passiert. Davor bin ich immer so von Jahr zu Jahr, manchmal von halbem Jahr zum nächsten halben Jahr, in neue Dinge reingestolpert und sie waren immer unglaublich gut. Aber ich wusste trotzdem nie so genau, was passiert danach. Und so war ich sehr froh, auch als wir hier nach Dillenburg gezogen sind, dass ich wieder eigentlich wusste, so die nächsten 3 Jahre bin ich einfach hier, kann studieren, lernen, mich von der Hochschule, den Dozenten dort und auch von Gott auf meinen Dienst vorbereiten lassen. Aber in den letzten Monaten wurde diese Ruhe ganz unerwartet gestört. Es zeichnete sich mehr und mehr ab, dass wir als Ehepaar vor einer sehr großen Herausforderung stehen, persönlich. Nächstes Jahr werde ich von Februar bis August in der FEG sein, die eine ganze Ecke weg ist von hier, um dort das Leben als Pastor kennenzulernen in einem Praktikum. Julia ist aber mitten in ihrer Ausbildung, hat in diesem Zeitraum eigentlich ihre Zwischenprüfung. Und wir sind immer noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren kann, wie wir das aushalten können, dass wir ein halbes Jahr nicht mehr hier zusammen sind, einander haben, einander stützen und tragen können, sondern dass wir ja so weit auseinander sein könnten. Und anfangs fiel es mir sehr schwer, damit umzugehen. Es gab Tage, an denen war ich einfach nur enttäuscht. Das Schöne finde ich aber, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir unsere Enttäuschung runterschlucken, dass wir die beiseite schieben und einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Sondern bei Gott dürfen wir, wie der Vater des Jungen auch, einfach mit unserer Enttäuschung mal rausplatzen, der Luft machen. Mit unserem Frust und unserer Entmutigung finden wir bei Gott Gehör. Und wenn unsere Kraft nicht mehr ausreicht, finden wir bei Gott die Zuflucht, die auch der Vater des Jungen dort findet. Über meinem Arbeitsplatz zu Hause, wo ich lerne und auch die Predigt geschrieben habe, hängt ein Poster mit einem Zitat von Charles Spurgeon, englischer Theologe. Da steht: Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Er kommt nicht zu früh und nicht zu spät. Genau das erlebt auch der Vater in unserem Predigttext. Jesus kommt gerade rechtzeitig, auch wenn es im ersten Moment so scheint, als wäre es schon zu spät. Denn im Gespräch zwischen Jesus und diesem Vater wird deutlich, auch wenn der schon viel von Jesus gehört hat, ist er sich nicht mehr so ganz sicher, ob er da an der richtigen Adresse ist. Er zweifelt. Und daraus können wir lernen, Zweifel zuzulassen. Jesus fragt den Mann: Wie lange geht das schon so mit ihm? Von klein auf die Antwort: Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Dieser letzte Satz in Vers 22 zeigt, dass diese lange Zeit, die der Vater mit seinem Sohn und dessen Krankheit, dessen Besessenheit aushalten musste und immer wieder enttäuscht wurde, weil niemand ihnen helfen konnte, dass das Spuren hinterlassen hat. Nicht zuletzt auch die frisch erlebte Erfahrung, dass die Jünger, diese Jünger Jesu, des großen Wundertäters, der doch bisher alle, die zu ihm kamen, geheilt hat, ihm nicht helfen konnten. Er zweifelt. Er sagt: Wenn es dir denn möglich ist. Diesen Sommer habe ich persönlich Zweifel erlebt, wie ich sie bisher so nicht kannte. Es war Anfang August. Ich hatte damit begonnen, meine Abschlussarbeit für das Grundstudium nach den ersten 3 Jahren zu schreiben. Ich war gut in meinem Zeitplan, hatte noch circa eine Woche Zeit und Arbeit vor mir liegen, aber war optimistisch. Ich freute mich darauf, nach der Abgabe endlich in meinen wohlverdienten Urlaub zu starten. Aber dann kam alles ein bisschen anders. In der Nacht vom 4. auf den 5. August hatte mein Studienkollege, guter Freund und Trauzeuge Stefan Dreis einen tödlichen Motorradunfall. Danach war alles anders. Natürlich war die Freude auf den Urlaub zunichte gemacht, aber auch vieles andere fehlte plötzlich. Zum Beispiel der ganz normale Antrieb, morgens in den Tag zu starten und weiterzumachen. Denn wie kann man nach einem solchen Ereignis einfach weitermachen? Wie lässt es sich aushalten, dass die Frage nach dem Warum wohl für immer unbeantwortet bleiben wird? In der unmittelbaren Zeit nach dieser Tragödie war es für mich sehr, sehr hilfreich, mich mit meinem Semester regelmäßig zu treffen. Ich habe das als sehr großen Segen erlebt, dass wir einfach gemeinsam trauern konnten, gemeinsam ins Gebet gegangen sind. Wir konnten dort klagen und fragen, und auch gemeinsam weinen. Und für die ersten Schritte auf diesem langen Weg der Trauer und Verarbeitung war es für mich ganz unerlässlich zu wissen, dass Gott jede Klage, jedes Schluchzen und jeden Zweifel, der mich umtreibt, hören will. Ihm ist es nicht egal, dass wir zweifeln. Aber ihn wirft unser Zweifel auch nicht aus der Bahn. Auch Jesus lässt sich von diesem Zweifel des Vaters nicht verunsichern, sondern er erinnert ihn daran, worauf es wirklich ankommt. Er macht klar, dass die Frage nicht ist, ob Jesus kann oder nicht, sondern dass es um den Glauben geht. Den Glauben an Gott, den Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Den Gott, der seinen eigenen, einzigen Sohn gesandt hat, um die Menschheit zu erlösen. Und in diesem Glauben an diesen Gott ist alles möglich, sagt Jesus. Und so hilft er dem Mann, wieder neuen Mut zu finden. Genauso wie er auch uns als Semester geholfen hat. Neuen Mut geschenkt hat, um angesichts unserer Zweifel und Trauer nicht zu erstarren, sondern Stück für Stück wieder vorwärts zu gehen. Ein drittes können wir daraus lernen, nämlich Glauben wagen. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Jesus erinnert den Mann daran, welche Kraft im Glauben liegt. Und trotz aller Enttäuschungen und jeder Entmutigung, die er erlebt hat, jedem Zweifel, der an ihm nagt, wagt dieser Vater es und ruft, ich glaube. Ich will ja glauben. Hilf mir zu glauben, da wo ich selbst nicht glauben kann. Gib mir neuen Mut, Glauben zu wagen. Und Jesus lässt den Mann mit diesem Wagnis nicht allein. Mit Macht wendet er sich dem unreinen Geist zu und befiehlt ihm, den Jungen zu verlassen und nie wiederzukehren. Eben noch gebeutelt vom Krampfanfall liegt der Junge jetzt regungslos da. Die Leute denken, es ist um ihn geschehen. Was der Vater denkt, wissen wir leider nicht. Aber Jesus ist noch nicht fertig mit diesem Jungen. Er hat ja getan, was der Vater wollte. Der unreine Geist ist weg, der Junge ist von seiner Besessenheit geheilt. Aber Jesus tut noch mehr. Er nimmt den Jungen bei der Hand und richtet ihn auf. Der Junge lebt in gewisser Weise zum ersten Mal seit langem. In all diesen Situationen, von denen ich bisher gesprochen habe in meinem Leben, in denen ich enttäuscht war, in denen Zweifel an mir genagt haben, habe ich immer wieder auch erlebt, wie meine Zweifel und meine Enttäuschungen meine Zukunft in Frage stellen. Wie ich mich plötzlich gefragt habe, ob dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, wirklich der beste für mich ist. Ich habe mich gefragt, wie ich all das schaffen kann, was da vor mir liegt. Letzte Woche hatten wir ein Gespräch, wir sind Julia und ich, mit Christian Bouillon, Dozent an unserer Hochschule und mein Jahrgangsmentor. Wir haben ihm erzählt, wie es uns mit dem Blick auf das Praktikum geht, was uns beschäftigt, konnten mit seiner Hilfe eine neue Perspektive gewinnen. Als ich dann die Woche über immer wieder und immer intensiver an diesen Predigtext rangegangen bin, wurde mir irgendwann klar, dass es auch für mich an der Zeit war, neuen Glauben zu wagen. Ich habe angefangen, ganz konkret für diese Entwicklung zu beten, die wir mit Christian angepeilt haben, erarbeitet haben. Und ich kann heute sagen, dass ich sehr gespannt bin, was daraus wird. Eine Situation, die mir vor ein paar Wochen noch Angst gemacht hat, bei der mir ganz mulmig wurde und es mir kalt den Rücken runterlief, ist jetzt eine Situation voller Hoffnung, weil ich glaube, dass Gott uns nicht alleine lässt. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Situationen, die dich enttäuschen. Vielleicht gibt es Zweifel, mit denen du zu kämpfen hast. Und vielleicht traust du dich auch nicht, dein Vertrauen ganz in das zu setzen, was Gott dir vorlegt. Dann hoffe ich, dass dich meine Worte und vor allem dieser Bibeltext heute Morgen ermutigen können. Dich dazu ermutigen können, Enttäuschungen auszuhalten. Sie nicht einfach runterzuschlucken oder dich von ihnen entmutigen zu lassen, dich nicht im Frust hinzugeben und aufzugeben, sondern dass du ermutigt bist, mit deiner Enttäuschung und deinem Frust und all deiner Entmutigung bei Gott Gehör zu suchen. Und ich bin ganz sicher, er hört dir zu. Sei außerdem ermutigt, Zweifel zuzulassen. Zweifel sind kein Zeichen von Schwäche. Sie gehören zum Glauben und zum Leben mit Gott auch einfach dazu. Aber lass deine Zweifel dich nicht dazu bringen, dich von Gott abzuwenden. Und auch von den Menschen, gerade von den Christen, die dir nahestehen, sollten dich deine Zweifel nicht trennen. Lass sie zu und lass sie raus. Finde Menschen, die dir helfen, die Perspektive auf deine Situation zu wechseln. Oder lass dir von Gott eine neue Perspektive schenken. Deine Zweifel bringen ihn nicht aus dem Konzept. Er hält dich auch nicht für schlecht oder schwach, wenn du zweifelst. Lass dich doch von ihm daran erinnern, welche Kraft der Glaube dir schenken kann. Und da, wo das passiert, wo du Enttäuschungen aushalten lernst, wo du Zweifel zulassen kannst, da wünsche ich dir, dass du ermutigt wirst, neuen Glauben zu wagen. Dich Gott mit allem, was du hast und allem, was du bist, anzuvertrauen. Auch wenn deine Enttäuschung und deine Zweifel dir vielleicht den letzten Rest Kraft und Energie geraubt haben. Vielleicht denkst du oder andere denken das über dich, der ist hinüber. Die macht's nicht mehr. Dann lass dich von Jesus an der Hand nehmen und neu aufrichten. Ich bin überzeugt, Jesus ist noch nicht fertig mit dir.